Also, lustigerweise fand ich es mega interessant, dich heute hier einzuladen, weil Menschen, die etwas oberflächlicher sind, wahrscheinlich davon ausgehen, dass wir beide sehr unterschiedlich sind.
Ja, ich gehe auch noch davon aus, aber das muss ja auch nichts Schlechtes sein. Aber wenn du die öffentliche Figur Atze meinst, dann kann es wahrscheinlich unterschiedlicher gar nicht mehr sein.
Ja, also die persönliche Note ist mir da schon wichtiger.
Ja.
Also es ist so, dass man vielleicht, und verzeih mir jetzt irgendwie diesen Wortgebrauch, bei dir und auch Atze erstmal vielleicht denkt, ach, das ist also einer dieser alten weißen Männer.
Ja, stimmt.
Und rein
stimmt,
optisch ja. Will ich halt die vielleicht noch etwas jüngere schwarze Frau.
Ja, also wenn du das jetzt so sagst, klingt es schon wieder so, als würde es verdammt gut passen.
Ja.
Aber klar, ich bin alt, ich bin weiß, ich bin der alte weiße Mann, ganz klar.
Ja, was ich aber feststellen muss, dass du gar nicht so dieser Typ bist, der gerade so verpönt wird. Also besonders deine Rolle, Atze Schröder, ich glaube, man muss wahnsinnig viel Verständnis aufbringen, wahnsinnig viel Beobachtungsgabe, um das auf die Bühne zu bringen und in gewisser Form auch so ein bisschen zu parodieren. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, und darum ging es mir auch in dieser Figur des öffentlichen Atze Schröders, das eben zu persiflieren. Also das ist exakt das, wo meine ältere Schwester und ich uns immer drüber lustig gemacht haben. Typen, die eigentlich total unmöglich sind. Du weißt wahrscheinlich genau, wovon ich spreche,
absolut.
Gerade in der Jugend. Die eigentlich überhaupt nicht gehen mit Cowboystiefeln und veralteten Frisur. Große Fresse und trotzdem mit den Frauen gut klarkommen. Also das, oder die natürlich rumkriegen, sagen wir es so. Und das war der Ansatz, so eine Figur auf die Bühne zu bringen. Die war ja auch, Atze war ja vor 25 Jahren auch viel greller, lauter, heftiger. Naja, und ich wollte mich eigentlich nur drüber lustig machen. Vielleicht so ein paar Wochen und jetzt sind es 25 Jahre geworden.
Unfassbar.
Ja.
Im vierten Jahrhundert.
Ja.
Unglaublich.
Dann ist er wirklich alt, der weiße Mann.
Ja, was aber auch sein muss, wenn man... Also wenn ich Atze Schröder sehe, sehe ich auch immer eine Person mit einem riesen Herzen. Also das ist das, was du immer geschafft hast, ist dieser Rolle sehr viel Herz mitzugeben. Deswegen kommt er wahrscheinlich eben auch so gut klar.
Ja, ich denke mal, das gilt für alle Komiker. Selbst wenn man die gemeinsten Sachen auf der Bühne sagt, Gervais zum Humor zum Beispiel, du merkst trotz aller Boshaftigkeit, dass er ein Riesenherz hat. Und Rudi Carrell hat es früher schon gesagt, wenn du kein großes Herz hast, brauchst du als Komiker gar nicht auf die Bühne gehen. Und das macht es eben aus. Also jedem, der mit Stand-up-Comedy jetzt noch anfangen will, kann ich nur sagen, mach das herzlich. Und da kannst du auch die schlimmsten Sachen sagen. Du wirst den Weg in die Köpfe der Leute dann finden.
Daran werde ich mir auf jeden Fall ein Beispiel nehmen, wenn ich das versuche.
Ja, das kannst du dich ja selber dahingehend überprüfen. Wenn jemand dir nicht sympathisch ist auf der Bühne, dieses typisch amerikanische likable, dann hörst du dem nicht mehr richtig zu.
Hm.
Also ist schon, du bist ja mit Caroline Kebikus gut befreundet, ja. Und arbeitest ja auch mit ihr zusammen. Und da ist das ja auch so, man mag die unheimlich. Und wenn die größten und schlimmsten Sachen auf der Bühne sagt, die größten Gemeinheiten und schlimmsten Sachen, dann merkt man doch eine gewisse Wärme.
Immer, immer. Und das ist halt das, was ich bei all meinen Freunden, die in diesem Bereich tätig sind, immer wieder feststelle, dass es Menschen mit wirklich besonders großen Herzen und also oder auch open-minded sind, also die immer offen sind, offen für ihr Gegenüber, offen auch mal sich zu überdenken und da in so einen gewissen Konflikt gehen. Ne? Also die
ja,
gehen schon...
Ja.
Comedy erreicht da schon viel.
Ja, nur so geht's, glaube ich, dass man Spannung herstellt, dass man eben Situationen herstellt, wo eine Fallhöhe entsteht.
Ja.
Ja, und jetzt haben wir eben schon Herz gesagt. Das Zweite ist sicher dann auch die Stimme. Du hast eine sehr, sehr gute Stimme. Das ist mir letztens aufgefallen, als ich dich im Radio gehört habe. Ich denke, es wird ja immer wieder gefragt, warum gibt es so viel mehr Männer in der Comedy als Frauen, gerade in der Stand-up-Comedy. Ich denke, es hängt auch ein bisschen mit der Stimme zusammen. Frauen sind audioerotische Wesen, die lieben ja eh schon mal gute Männerstimmen.
Ja.
Wenn ich dann noch so tief ansetze, dann
ist vorbei. Dann ist hier Bologna
ja,
auf dem Tisch.
Dann erhöht sich direkt schon die Luftfeuchtigkeit. Aber, siehst du, da war der alte weiße Mann. Und bei Männern, die Frauen zuhören, ist das, glaube ich, ähnlich. Wenn die Stimme hysterisch ist und ist deine ja so gar nicht, dann hört man einfach lieber zu. Ja.
Ja, also ich muss das leider eingestehen, dass das bei mir als Frau auch so ist. Es ist auch nachgewiesen, dass Frauen auch im Fernsehen oder Bereich Comedy, überhaupt Frauen, die auftreten, nicht so gerne von weiblichen Zuschauern tatsächlich gesehen werden oder gehört werden vor allem. Das ist ein Riesenproblem und das es ist manchmal sehr schade, weil viele Frauen natürlich wahnsinnig funny Bones haben
und auch gutes Material.
Aber sobald da diese Hysterie mitschwingt, wird es etwas anstrengend.
Ja, wäre das schon gerne. Unterschwellig entsteht dann auch bei Männern eine Panik. So ein Kastrationsgefühl gar. Ja, wer möchte das schon? Wenn man das jetzt mal überprüft, die erfolgreichen Komikerinnen in Deutschland sind eben Caroline Kebikus, Anke Engelke, Martina Hill.
Die Tané kommt jetzt nach.
Die läuft. Und die haben tatsächlich alle sehr angenehme Stimmen.
Ja, also Caro ist ja auch Sängerin. Ne? Das merkt man ja immer wieder. Die weiß, was sie mit ihrer Stimme da tut. Das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig.
Ja, unbedingt. Also das ist der Schlüssel dann.
Ja, und du hast ja auch ein wahnsinnig musikalisches Ohr. Ne?
Ja, ich würde sagen, 9 von 10 Komikern sind Musiker. Ja, wenn ich jetzt mal so nachdenke, sind wenig dabei, die nicht außer Musik kommen.
Also wenn ich auf die Karaoke-Bühne steige, dann ist immer so eine gewisse Erwartungshaltung. Ja. Da kommt die schwarze Frau.
Ja. Hip-Hop.
Oder zumindest Beyoncé. Whitney Houston, Beyoncé. Ja. Ne? Und dann kommt da was bei rum, was
ihr Schwarzen könnt ja alle singen. Ne?
Ja, singen und tanzen und laufen. Das stimmt bei mir.
Du bist ja auch noch schnell.
Das stimmt ja bei mir leider. Das Tanzen geht auch noch. Also ich glaube, in einem Stripclub käme ich ganz gut durch, wenn das mit der Comedy-Karriere dann nichts wird.
Ich habe innerlich schon eine Karte gekauft.
Oh, wunderbar. Siehst du? Läuft doch. Und das ist so, das ist ganz lustig. Ich habe leider dieses musikalische Ohr gar nicht. Da ist wieder ein Unterschied zwischen uns beiden. Aber
wenn du tanzen kannst, ist schon mal gut, weil Comedy ist Rhythmus.
Ja, das kriege ich hin.
Und am deutlichsten wurde das früher immer bei Piet Glocke. Weißt du noch, wie der so mit den Armen gerudert ist? Der hat ja quasi sich selber dirigiert.
Ja,
der hat ja so lange Pausen gemacht. Und ist ja auch ein sehr, sehr guter Musiker. Den kenne ich zum Beispiel noch als Gitarrist aus den 70ern, als Gitarrist der Band Sklaven der Liebe.
Mega gut. Wir könnten diese Folge bitte so nennen. Sklaven.
Ja, das
Sklaven
ist gut.
Der Liebe, finde ich im Zusammenspiel mit uns beiden fantastisch.
Ja, zumal ich auch schon seit über 3 Jahrzehnten Piet Glocke-Fan bin.
Ja, zu Recht.
Und dass der dann irgendwann mit Comedy anfing, ich spielte damals mit Amaretto und Jonas in einer Band, die hieß The Proll. Und wir spielten auf so einem Festival vor Piet Glocke. Piet Glocke war auch ganz neu in der Szene, so wie wir.
Yeah.
Und es war einer der ersten Auftritte, und zwar im Riff in Bochum.
Ach, geil.
Ja, und dann war der auf der Bühne. Und wir sollten danach auftreten. Und dann konnte ich fast nicht mehr auf die Bühne, weil ich so gelacht habe. Und ich finde es bis heute noch genial.
Ja, der ist, also den habe ich auch tatsächlich noch vor Augen. Und das ist was ich auch so mitgenommen habe. Ich habe wahnsinnig viel Comedy als Kind geguckt.
Welche denn? Welche Comedy?
Also Samstagnacht habe ich zum Beispiel geguckt. Also es war immer so ein Mega-Stress, den ich mit meinen Eltern hatte, dass ich das gucken durfte. Ne? Oder ich war ein wahnsinniger Harald Schmidt-Fan. Als wirklich kleiner Stöpskes schon. Und das ist manchmal natürlich ein bisschen irritierend.
Ja, und hat dich auch geprägt dann?
Es hat mich schon geprägt, ja.
Ja, auch deine Art von Humor?
Ja, bestimmt. Also aber ich habe auch einen wahnsinnig albern, also ich bin auch oft sehr albern und total drüber.
Ja.
Das sind so zwei Herzen, ne? Es ist einmal so dieser intellektuelle Anspruch, den ich an Humor habe.
Auch zynistisch?
Also vielleicht wirkt es zynisch, aber ich bin von Natur aus überhaupt nicht zynisch, glaube ich.
Ja.
Aber es könnte, glaube ich, so wirken.
Anderes Wort dafür müssen wir jetzt mal suchen. Ne? Weiß ich jetzt auch nicht. Ja, ist vielleicht
also so. Also es schwingt keine Verbitterung mit, aber es ist so eine.
Ist vielleicht der so kriminelle Bruder der Ironie.
Genau, so ein bisschen, der kriminelle Bruder der Ironie, ja, auf jeden Fall. Ja. Und albern, das ist halt ein Teil von mir, da ist nämlich auch wieder eine Ähnlichkeit. Ich war wahnsinnig schüchtern.
Ach, ja, ja, ich auch.
Ja, siehst du?
Unfassbar schüchtern,
wirklich. Und das glaubt uns keiner.
Nein, und schlummert auch immer noch in uns.
Ja.
Deswegen sind wir wahrscheinlich manchmal so laut, damit es nicht so auffällt, dass wir eigentlich ganz schüchtern sind.
Voll.
Also, ich habe das bei dir übrigens sofort erkannt,
ja?
Als wir uns das erste Mal gesehen haben. Wusste ich sofort, wir sind da Geschwister.
Ja.
In dieser Behinderung.
Ja, es ist echt eine Behinderung.
Ja.
Also meine Freundinnen merken auch, sobald ich mich etwas unsicher fühle, werde ich unfassbar laut und will die Leute unterhalten und will denen was Gutes tun.
Kenne ich, ja.
Ne? Also ich bin, glaube ich, sehr mitfühlend und spüre auch so Schwingungen in einem Raum, wenn jemand sich zum Beispiel nicht wohlfühlt. Ich habe dann das Gefühl, ich muss die alle, und ich habe nur dieses eine mit Humor und witzig sein,
ja,
irgendwie zusammenführen.
Genauso. Ja, geht mir genauso. Ich kann das fast riechen und greifen.
Ja.
Auch so die Beziehung der Leute untereinander, wie die jetzt gerade, in welchem Machtgefälle die gerade zueinander stehen.
Genau, das macht mich dann
wahnsinnig.
Das ist
manchmal ein Vorteil und manchmal wird man wahnsinnig. Ja,
weil ich versuche das immer auszupegeln und bin halt dann auch sehr harmoniebedürftig.
Das kostet eine Wahnsinnskraft.
Och, oder?
Ne? Ja.
Es ist sehr erschöpfend.
Ja, ja. Ich weiß genau, wovon du sprichst. Deswegen brauche ich auch zwischendurch immer die totale Ruhe, weil ich merke, was da alles im Ungleichgewicht ist.
Ja, verlierst du dich dann auch oder hast das Gefühl, dich zu verlieren über die Gefühle und das, was von anderen kommt?
Ja, unbedingt.
Ja.
Ich bin dann auch so begeisterungsfähig, bin wahrscheinlich jeden Tag auch neu verliebt in alle, auch ins Leben.
Das lieben wir, glaube ich, beide. Ich glaube, wir wissen beide, das Leben unfassbar zu schätzen.
Ja. Und dann kennst du ja auch, wenn du abends im Bett liegst, dass da ein kompletter Hollywood-Film abläuft. Also, und zwar jeden Tag.
Ja, total. Ja. Das ist faszinierend. Also oft fühle ich mich da unverstanden, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist. Ich muss mich wirklich sehr deutlich abgrenzen zwischendurch.
Ja, ich habe dich sofort erkannt, als wir uns das erste Mal sahen, wie so ein beiden Terminator, zwei Terminatoren, die sich so austauschen, ihre Computersysteme.
Sehr lustig.
Verlinken.
Ich erinnere mich an den Moment. Ich weiß, dass ich bin reingekommen. Das war das erste Mal, dass ich den Comedy-Preis besuchen durfte. Ich bin über meinen Partner, den Björn, der ein guter Freund von dir auch ist, mit reingeschleust worden. Und wir wussten voneinander, dass wir beide da sein werden. Und du warst in einem Interview und neben dir stand, glaube ich, Hella von Sinn und hinter dir, glaube ich, Olivia Jones. Also es war alles schon sehr so beeindruckend. Genau. Und ich wollte mich eigentlich so vorbeischleichen und habe dich gesehen und du hast mich gesehen und hast wirklich dieses Interview unterbrochen, um mir ganz kurz Hallo zu sagen, obwohl wir uns noch nie begegnet waren. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt.
Ja, ich kann mich zwar nicht mehr dran erinnern, aber ich weiß, es gab einen Moment, wo sich unsere Systeme unwiderruflich verlinkt haben.
Ja, ja, da war es so ein bisschen um uns geschehen.
Ja, genau.
Passiert.
Ja, sowas
so
gibt's,
muss das sein.
Menschen sehen sich und
mögen
sich dann.
Und es dann.
Oder nicht.
Genau, und manchmal finde ich gerade die Entwicklung sehr interessant, dass, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, anscheinend diese Welten, der alte weiße Mann, die junge schwarze Frau, irgendwie angeblich nicht mehr zusammenpassen.
Aber das ist ja auch Schwarz-Weiß-Malerei im wahrsten Sinne des Wortes natürlich, aber somit dann eben auch Populismus.
Ja.
Es gibt ja Populismus in jede Richtung.
Natürlich.
Und ich denke, wenn man Leute einfach so eben in diese Schubladen steckt, da fängt es schon mit an. Und gerade die Grautöne verschwinden ja so nach und nach. Entweder bist du in dem Lager oder in dem Lager. Und die Lager stehen sich mittlerweile unversöhnlich gegenüber. Das ist absurd für mich.
Total, oder?
Ja.
Also das sind für mich Situationen, die so nicht sein müssten, die fast künstlich erschaffen werden. Und bei mir ist es wahrscheinlich ganz anders als bei dir. Du hast diese öffentliche Person Atze Schröder geschaffen und auch die wird jetzt in so eine Schublade gesteckt. Ne?
Ja.
Und wie ist das manchmal für dich aushaltbar, wenn das so missverstanden wird?
Naja, ich bin ja selber nicht ganz unschuldig, weil ich natürlich genau das auch bedient habe. Und darum ging es mir ja auch, genau diesen Typen zu zeigen. Deswegen kann ich da ganz gut mit leben.
Ja.
Wenn mich privat jemand in solche Schubladen stecken würde und auch nicht wieder rausholen würde, dann wäre es für mich selber fatal, da würde ich sehr drunter leiden, aber so nicht. Nee, das ist so, als wenn Götz-George den Schimanski spielt. Der rennt ja, oder rannte ja sicher auf Sardinien auch nicht in diesem Park herum. Also da habe ich eine Distanz. Das trifft mich überhaupt nicht. Du kannst den öffentlichen Atze beschimpfen, wie du willst. Das erreicht mich nicht.
Sehr gut. Das ist eine sehr gute Herangehensweise, einfach auch um sich zu schützen. Ne?
Ja. Ja, sonst würde ich auch verrückt werden.
Ja.
Ja.
Also das ist auch was, was ich sehr klug finde, dass du das so gemacht hast.
Das wirkt sehr klug, hat sich so ergeben. Also ja. diese sogenannte Comedy-Karriere, die ich gemacht habe, die war nicht von langer Hand geplant. Da hat sich eins zum anderen gefügt. Im Gegenteil, am Anfang bin ich davon ausgegangen, das machst du jetzt hier so ein paar Wochen für so ein paar Partys über den Sommer. Vielleicht das ein oder andere Festival oder so als Pausenclown die Umbaupausen überbrückst, was ich auch tatsächlich damals gemacht habe. Und da bin ich nicht davon ausgegangen, dass es länger dauert. Ich hatte damals auch noch eine ganz billige Oma-Brille auf dem Kopf.
Hab ich gehört, mit Fensterglas, also so oder so dicken Gläsern. Und ja, die war wahnsinnig dann, die, schwer, ne?
Ja, die kam dann später,
also okay, diese andere
Brille. Aber die war auch so. Okay. Die war auch so. Ich ja. habe mein Publikum gar nicht gesehen, weil die Gläser so dick waren.
Und ich komme in meiner nicht, Welt, weil ich meine Brille einfach nie trage.
Und ich habe aber nicht darin investiert, weil ich da keine Zukunft gesehen habe. Ja. Ich hätte dafür rausgeschmissenes Geld gehalten. Oder ich hatte ja auch keine Cowboy-Stiefel. Ich habe da irgendwie die alte Stiefel von meiner Schwester, so rote Stiefeletten, habe ich so ein bisschen aufgeschnitten. Gott sei Dank hat meine Schwester große Füße und die dann benutzt. Und hatte auch so eine, zu der Zeit hatte ich immer noch so eine, früher sagte man Jeggings, eine Mischung aus Jeans und Leggings.
Die trage ich heute wieder.
Ja, du kannst es tragen, ich nicht. Aber das sorgte natürlich immer schon dafür, dass man Lacher hatte, sobald man auf die Bühne kam. Und da hatte ich immer so ein Netzhemd, weil ich keinen Brustwarzenpiercing habe, habe ich mir so Schlüsselringe einfach durchs Netzhemd gemacht. Und als meine Mutter mich das erste Mal damit im Fernsehen sah, sagte, Junge, bitte zieh dir was anderes an. Die Nachbarn reden.
Ach, sehr gut. Ja, das klingt ein bisschen erotisierend, finde ich, wenn ich mir das so vorstelle. Oh, naja gut, ich glaube, es gibt keine Frau, die nicht auf einen Typen wie Atze Schröder mal reingefallen wäre oder mal irgendwie sich dazu hingezogen gefühlt hätte.
Das ich stelle mir immer vor, dass du, stell mal vor, du wirst, du hast ja sicher auch den einen oder anderen Fehlgriff.
Wie, Bunken nennt man sie, Bunken.
Ja, Bunken, genau. Also ich stelle mir diesen Moment vor, den ich ja nicht wirklich erlebt habe, weil ich nie in die Gefahr kam. Vielleicht habe ich ihn doch erlebt und habe ihn verdrängt. Ich muss mich nochmal erforschen. Aber ich stelle mir vor, du wirst am Morgen neben einem Atze Schröder wach. Weißt du, und der hat die Hand noch so auf dir liegen.
Mega.
Und du denkst, wie komme ich jetzt hier weg? Verdammt, wie komme ich jetzt hier weg? Und,
das
und dann drückt er sich aber schon an dich und sagt, boah, ich glaube, ich bin schockverliebt. Ich lass dich nie wieder los.
Oh Gott, das ist so schlimm. Das ist mir tatsächlich schon passiert, ja.
Und ich glaube, das könnten jetzt viele Frauen unterschreiben.
Ja, und wenn nicht, dann sorry, Girls, dann lügt ihr.
Ja, was ist denn da der beste Spruch als Frau, um sich zu verabschieden?
Du, ich bin da knallhart und ganz ehrlich. Ich sage, es war ein netter Fick, ich danke dir von Herzen, aber ich kann dich eigentlich nicht leiden.
Also, du, ich muss dann sagen, ich muss dir was sagen, Jasmina, ich hatte vor dir schon sehr viele Frauen und dann sagt Jasmina, ich bin auch ganz ehrlich, ich kann es nie glauben.
Genau so. Also, okay, das war aber jetzt echt hier nicht dein bester Auftritt, mein Freund.
Ja, es ist... Hatte ich auch schon in der, na, so jung war ich da gar nicht mehr. Dann sind wir relativ schnell essen gegangen, nachdem meine Augen gebrochen waren. Und dann sagte sie, jetzt ist wenigstens langsam. Und jetzt war sie eine gewisse Kritik an der Performance.
Oh Jesus, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, aber gut, also ich meine, warum soll man denn so tun? Also ich finde es auch immer erstaunlich, wie Frauen zum Beispiel damit umgehen, wenn sie einen Korb bekommen. Also immer dieses ich werde jetzt von allen Frauen gehasst wahrscheinlich. Aber dieses Eingeschnapptsein, das verstehe ich halt nicht. Hä, Typ steht halt nicht auf dich. Also das passiert euch Männern ja auch.
Ja, natürlich. Aber man hat sich da schon so festgelegt. Man hat vielleicht, nachdem man die Rheinfähre benutzt hat, man die Fähre legt gerade ab, man verliebt sich da irgendwo. Noch bevor die Fähre auf der anderen Rheinseite wieder anlegt hat, ist man in Gedanken zusammen.
Hey Jesus!
Ja.
Nein, lasst euch Zeit!
Und, ja, und du würdest sagen, nee, wir haben jetzt wieder Schluss.
Ich würde sofort stiften gehen. Wirklich?
Ja, ja, ja. Umgekehrt geht es ja genauso. Wenn du, du kannst ja das Gefühl haben, oh Gott, ey, was war das denn jetzt für eine Nacht? Ich habe hier, ich habe mich total blamiert, mein Gott.
Also wenn,
wenn er sich wieder meldet oder wenn sie sich wieder meldet, ist ähnlich wie beim Comedy-Programm. Ja. Wenn beim nächsten Mal wieder für dieselbe Halle viele Karten verkauft werden, dann kann es so schlecht nicht gewesen sein.
What? Ja, ja, wie konnte das passieren?
Ja.
Also was ich auch immer wieder merke, ist, dass du sagst, so ja, du hast geglaubt, dass das alles irgendwann wieder aufhört. Diese Demut, ne? Also dieses Wow, es ist eigentlich unfassbar, was mir hier passiert. Und das hast du immer noch, oder?
Hat sich so ein bisschen jetzt rausgewachsen, bin so lange dabei. Jetzt auch wirklich nicht mehr der Jüngste. Aber ich habe von meiner besten Freundin, die hat am Sonntag Felix Lobrecht in Münster gesehen, hat ihn am nächsten Tag interviewt für einen Stern.
Ja.
Und Felix sagt am Ende der Show, scheiße, ne? Ich habe jetzt langsam Angst, dass das, was ich erreicht habe, zum ersten Mal in meinem Leben habe ich was erreicht.
Ja.
Und ich habe Angst, dass es mir wieder weggenommen wird. Und das kannte ich natürlich lange.
Ja.
Ja, und es geht aber wahrscheinlich allen so, die was aufbauen.
Die was Kreatives machen, ne?
Ja, und oder vielleicht auch unternehmerisch. Dass so gerade die Leute, die es wirklich drauf haben, denken ja immer selber, oh, ich bin so ein Schaumschläger. Wenn mir einer dahinter kommt, dass ich gar nichts drauf habe, dann wird das hier alles im Bach runtergehen. Und es gibt tatsächlich das Schaumschläger-Syndrom. Mhm. Komischerweise bei Frauen noch verbreiteter. Männer denken doch schon mal eher, ach, ich bin ja doch eigentlich ein Geiler.
Ja.
Und Frauen können dann noch so gebildet sein und noch so erfolgreich, die denken, ach, irgendwann kommt einer dahinter, dass ich eigentlich gar nichts kann.
Ja, das stimmt. Also ich persönlich habe beide Seiten in mir vereint, wenn ich in so ein Writers Room komme und sitze da umgeben von nur männlichen Autoren, dann neige ich echt dazu, erstmal meine Kronjuwelen auf den Tisch zu legen und den größten Penis vorzuweisen, den du dir vorstellen kannst.
Okay,
natürlich, ich bin schwarz.
Ja, du pickst dir den dicksten raus da und schlägst den erstmal zusammen.
Nee, nicht mal. Es ist echt so, also ich mache schon sehr deutlich, dass ich das kann.
Ja, okay, ich verstehe.
Und ich da zurecht sitze.
Ja.
Miki hat letztens in einem Interview mit Sophie Passmann gesagt, dass weibliche Autoren durchaus auch furchtbar anstrengend sein können. Und ich fühlte mich sehr angesprochen.
Aber geht wahrscheinlich auch nicht anders. Ich weiß ja, jetzt bist du auch noch mit dem Star-Autor liiert.
Richtig.
Die haben natürlich auch alle Sprüche drauf, ist klar. Jetzt bist du aber andererseits auch ein Kind des Ruhrgebiets, erweitertes Ruhrgebiet.
Ja.
Du weißt ja, im Ruhrgebiet kommt es drauf an, wie schnell man zieht, verbal.
Durch und durch, ja.
Da hast du ja natürlich auch ein bisschen was drauf. Ich kann mir die Situation schon vorstellen. Autoren können sehr zynisch und sehr gemein sein, spontan gemein sein.
Spontan gemein und vor allem sind sie alle wahnsinnig von sich selbst überzeugt. Also die, manchmal bin ich erstaunt darüber, dass die Künstler selbst fast zurücknehmender sind als die Autoren drumherum. Und manchmal passiert, also gerade im Job passiert mir das auch durchaus. Und dann sitze ich aber wieder da, ich dann alleine arbeite, Dinge erarbeite. Und ich so, ey, gleich ruft doch jemand an und sagt irgendwie, Girl, bitte. Bitte, bitte lass es. Du kannst es nicht.
Aber das ist ja immer die Angst von allen. Und bei Autoren, das Gemeine am Autorendasein ist ja, dass wenn der, den du da beschreibst, mit deinen Informationen versorgst, mit deinen Gedanken versorgst, wenn der Erfolg hat, dann hat er den Erfolg alleine.
Ja.
Der dankt, wenn er ein netter Kerl ist, bei irgendeiner Preisverleihung noch seinen Autoren, aber das war's dann. Du hast ganze Arbeit geleistet, aber die Ernte fährt jemand anderes ab. Naja, und wenn es schief geht, dann sind die Autoren die Arschgeigen.
Natürlich.
Wir brauchen neue Autoren, um Himmels Willen. Es hat so ein bisschen was von Bundesliga-Trainer.
Ja.
Ich stelle mir das schon anstrengend vor. Aber wie es im Autorenbüro aussieht und welche Stimmung da ist, weiß ich natürlich, klar. Du kennst ja diese endlosen Meetings, die einem auch allesamt tierisch auf den Senkel gehen.
Furchtbar.
Und da will jeder gehört werden. Das ist wie so ein Rudel Wölfe. Oder sagen wir noch, ist noch besser. Es ist wie so ein Piratenschiff, weil ja auch noch im Zweifel der Regisseur, der Producer und so dabei und noch ein Redakteur vom Sender womöglich.
Oh Gott, ja, das ist,
ja, und es ist wie ein Piratenschiff. Wenn du nicht aufpasst, klauen sie dir die Uhr.
Ja.
Deswegen trage ich auch keine. Ich komme immer rein.
Hab auf die Rolex gehofft.
Nee, also selbst auf der Bühne ist es keine Rolex, es ist eine, glaube ich, eine Eigenmarke von Karstadt, eine Rivado. Das klingt schon so wie ausgedacht, ne?
Mega geil.
Aber Rivado und meine Uhr auf der Bühne kostet 42 Euro und da ist die Batterie schon mit drin.
Nice.
Anständig, ne?
Nice.
Ja.
Also meine war teurer.
Das habe ich mir gedacht. Unter 42 Euro geht ja auch schon gar nichts mehr.
Wirklich so unschlagbar.
Ja. Ich hatte jetzt eine Einladung zur letzten Fußball-WM nach Russland, nach St. Petersburg und nach Moskau zu den beiden Halbfinals. Und zwar von der Luxus, absoluten Luxusuhrenmarke Hublot.
Also die alle Hublot aussprechen?
Ja, genau.
Ja, okay. Die kenne ich nur aus Rap-Texten.
Ja, und ich musste erst mal googeln, was Hublot bedeutet. Also Hublot ist das französische Wort für Bullauge. Weil diese Hublot, die haben ja diese, ich komme jetzt nicht drauf, Big Bang-Linie. Big Bang heißt die, glaube ich. Und das ist wirklich bling, bling. So Markus von Anhalt überlegt sich, ob der so eine Uhr anzieht, weil sie so auffällig ist. Und dann gibt es eine Classic Fusion Line. Die hat mich dann schon mehr angesprochen. Aber war mir auch ganz egal. Ja. Aber die haben mich als Privat-Nicht-Uhrenträger eingeladen dahin. Und hat mich schon sehr gewundert. Und es war perfekt organisiert. Ich habe, glaube ich, nicht einen Pfennig ausgegeben. Habe im selben Hotel gewohnt wie die französische Nationalmannschaft und stand abends an der Theke mit Paul Pogba und Mbappé.
Unfassbar, oder?
Ja.
Unfassbar.
Und das als Nicht-Uhrenträger. Großartig.
Ja,
ich habe aber dann anständigerweise, weil ich ja auch selten eine Rechnung offen lasse, habe ich mir dann nach der WM eine Uhr gekauft von Hublot, die aber zu Hause liegt.
Ach so, ja, na klar.
Du siehst keinerlei Schmuck an mir.
Nee, wirklich nicht. Also, ja, du bist ja eh sehr zurückgenommen und eher, ja, also dir sieht man die Schüchternheit, wenn du reinkommst, noch ein bisschen an.
Ja.
Was bei mir jetzt nicht der Fall ist. Ich musste das irgendwann wirklich ablegen, was so ein bisschen mit meiner Optik einhergeht. Das, was du mit Atze auf der Bühne machst, also du, man sieht dich und du bist sofort im Spotlight. Das ist was mir von klein auf immer passiert ist, weil ich in meiner Umgebung die einzig Schwarze war.
Ja, da hattest du natürlich echt einen Nachteil. Ich war
so ein Typ,
der in der Masse komplett verschwindet. Man nimmt mich da gar nicht wahr. Und
bei
dir ist schon. Ja.
Aus Stahl. Ich habe aus Stahl.
Ja. Der Witz ist wirklich, jetzt gebe ich mal ein bisschen an. Der Witz ist wirklich, dass ich immer die besten Frauen gekriegt habe.
Und bei den Augen, also sorry.
Ja,
das wundert mich persönlich kein Stück.
Und es gibt ja immer die Typen, Männer kommen ja gerne mal als Gruppe in den Club. Früher sagte man noch Disco. So, und dann gibt es ja einmal die Baggerabteilung, die stürmt sofort los und versucht, irgendwelche Bambis zu reißen. Und dann gibt es immer die erstmal in Ruhe mit den Kumpels einen trinken wollen. Ich war immer der mit den Kumpels einen getrunken hat. Und selbst wenn alle anderen schon am Schnüffeln waren, dann stand ich da immer noch und habe mir gedacht, schöner Abend. Und komischerweise habe ich trotzdem am Ende des Abends immer die Beauty gekriegt.
Ja, vielleicht, weil du das ausstrahlst. Also diese Ruhe und jetzt nicht verzweifelt irgendwas starten zu wollen, weißt du?
Das hat, das war oft so, dass die, ich habe oft gefragt, wieso ich? Weil da waren doch so viele andere schicke Typen dabei. Und dann kam oft die Begründung, weil du mich nicht angebaggert hast.
Ja. Ja, weil es tut mir leid, Jungs, oft habt ihr das nicht drauf. Surprise. Ich habe noch nie einen Mann angesprochen. Ich habe noch nie einen Typen angegraben.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Das wird mir nicht passieren.
Warum auch, ne?
Ich werde auch nicht so oft angegraben.
Also ich habe auf dem Hundeplatz gelernt.
Ich habe Angst vor mir.
Mit unserem ersten Labrador, die auch eine Hündin war. Bei mir zu Hause ist alles weiblich, selbst die Hunde. Dann bin ich aufgewachsen mit Oma, Mutter, Schwester. Das sozialisiert auch schon ziemlich feministisch. Und auf dem Hundeplatz habe ich gelernt, die Hündinnen suchen sich den Rüden aus. Die Rüden machen zwar den Dicken, aber die Hündin beißt ja alles weg, was ihr nicht gefällt.
Ja.
Und wenn da einer in der dritten Reihe steht, der ihr gefällt, dann
dann ist es der.
Ja, dann geht die hinten durch den Wald und läuft vor dem zweimal.
Ja.
Redet vor dem zweimal mit ihrem Arsch.
Ja, yeah, that's me.
Habe ich dich gut beschrieben?
Ja, that's me. Ich wurde gerade mit einer räudigen Hündin verglichen.
Nein, aber wenn der Björn dir nicht gefallen würde und du den nicht so zauberhaft finden würdest, dann hätte er ja gar keine Chance gehabt. Der hätte, ich meine, der ist immerhin einer der Autoren in Deutschland. Der hätte sicher 100 geile Sprüche drauf gehabt, aber das hätte ja alles nichts gebracht.
Nee, das hätte auch überhaupt nicht funktioniert. Und wir haben uns ja ganz unschuldig kennengelernt und getroffen. Wir waren zusammen ein Bierchen trinken und er hat mich eingeladen zum Fußball gucken, was sich dann herausgestellt hat, leider für den falschen Verein. Er ist ja Schalker.
Ach ja, ja, ist Dortmunder. Ja, ich bin auch Dortmunder.
Ja, ja. Deswegen werden wir beide auch durchbrennen und lassen ihn dann mal versauern.
Ja, der hat schwere Zeiten, ne? Den muss er jetzt wirklich trösten.
Der leidet auch, ja, ja.
Ja, das kennt man selbst den Schalker nicht.
Ich wurde auch letztens gefragt, warum ich denn im Moment so säuselig mit dem Björn bin. Und ich gesagt, ach, Schalke-Fan hat es einfach auch schon schwer genug.
Er ist auch dünn geworden, ne?
Er ist auch, ja, er leidet halt.
Die Stadionwurst.
Er ist halt fürs Kochen zuständig.
Ne? Okay.
Ich beherrsche das nicht. Das ist eine Katastrophe.
Aber ich lasse jetzt diese alten Macho-Sprüche weg.
Ja.
Frauen wie du müssen nicht kochen können und so weiter. Ja. Aber die, um jetzt das Gegenbeispiel zu bringen, weil Karl Lagerfeld war ja ein, vermutlich Mann und die Mutter, jetzt sagen wir, zumindest vom Namen abgeleitet. Mhm. Und seine Mutter hat, glaube ich, zu ihm schon gesagt, als er 9 Jahre alt war, Karl, wenn du im Leben kochen und putzen musst, dann machst du was falsch.
Ja.
Und daran halten wir uns.
Ja. Ja.
Ich kann das übrigens auch gar nicht. Insofern.
Also kochen?
Hat Sophie Passmann in meinem Fall schon fast wieder. Ich gar nicht. Ich bin absolut nicht alterstauglich. Ich muss im Hotel wohnen.
Ja. Also, mein Problem ist halt, dass ich in dieser Armut geboren wurde. Ich bin einfach.
Danke gleichfalls.
Ne?
Ja, also, ich auch.
Es ist so.
Aber ich habe natürlich nicht wie du deinen Haushalt aufbauen müssen. Du mit deinen 4 Kindern musstest ja. Du hattest
ich
keine Chance.
Irgendwann, genau. Ja.
Ja. Ja, erzähl doch mal, wie alt warst du beim ersten Kind?
23. Und 23 und mitten in der Ausbildung von Ausbildung, keine Ahnung, schlag mich tot, Nummer 5. Ich habe ja auch 30 Schulen besucht.
Du warst durchaus ein kreatives Menschenkind.
Ja.
Um das mal so auszudrücken.
Ja.
Ja.
Und,
du konntest dir viele Sachen auch am nächsten Tag anders vorstellen.
Ja. Das war auch echt immer so eine Bauchentscheidung, die Schulwechsel. Und auch dieses Kind, war eine Bauchentscheidung. Es hieß, dass ich eigentlich keine Kinder kriegen könnte.
Also es war auch sofort klar, ich werde dieses Kind kriegen.
Ja.
Ah ja.
Ich hatte eh nichts zu verlieren.
Ja. Also es schlug dann in Freude auch um, Vorfreude.
Ja. Ja. Also da war ich war total entspannt. Also ich war so eine dicke, entspannte Schwangere.
Kann man sich echt nicht vorstellen.
Nee, und bei allen anderen war dann. Ja, die kamen dann irgendwie so wie am Fließband. In Wuppertal war ja auch nichts los, gab noch kein Netflix, machst du Bumsen. Ja.
Immer wenn die Schwebebahn ausfiel, wurde gepoppt.
Geknattert. Und ich habe halt Dyskalkulie, das heißt, ich kann den Eisprung einfach auch nicht berechnen.
Ja, die Natur anscheinend schon.
Ja, und dann waren das alles Treffer.
Wahrscheinlich, weil du so viel GV hattest.
Ja, GV an sich, also... Was Bumsen halt? Ist halt echt eine gute Sache.
Es macht aber viel Arbeit.
Ja, nee, ja, ich lass machen.
Ja, okay. Ich als Dienstleister weiß, es ist zuweilen ganz schön anstrengend.
Ja, das glaube ich.
Ja.
Also der Björn sieht auch manchmal sehr angestrengt aus. Deshalb ist er so dünn geworden. Die Schwarzen, der klattern doch so gerne.
Ach ja, stimmt, ihr schnackselt ja gerne. Ja, ich wollte immer Reichsschnackselminister werden, aber... Ja. Irgendwie hat es nicht geklappt.
Ich bin die Königin der Schnackselei.
Ah, verstehe, ja. Ich bin wahrscheinlich zu faul dafür.
Ja, nee, ich finde es auch furchtbar anstrengend. Es ist halt passiert, sie sind da.
Ich habe mal, ich kam in Savoy und da saß Katja Saalfrank, die ich zu der Zeit noch gar nicht kannte.
Die Supernanny.
Die war da noch Supernanny, ja. Aber so, das waren schon die letzten Frustbesäufnisse da im Savoy.
Okay.
Ich hatte keine Lust mehr.
Ich finde die irgendwie hocherotisch, ne?
Ja, ich auch. Und ich komme rein und war auch bester Laune, kam aus irgendeiner Show, schon 2 Jägermeister im Auto und komme ins Savoy und dann sitzt Katja Saalfrank da, die ich nicht kannte. Ich sage, super, die ist super, Nanny, Katja Saalfrank. Und die ist ja auch so offen, die ist, ja ein, ganz, die ist ein ganz offener Typ. Die wäre auch noch was hier für deinen Podcast. Die ist eine ganz zauberhafte, schlaue, hübsche Frau.
Ja.
Das wusste ich aber alles noch nicht, sondern fand das einfach lustig, da mit dem Spruch an die Theke zu gehen, guck mal, die Supernanny, mit dir wollte ich immer schon mal ins Bett. Und dann sagte sie, ey, langsam, können wir gerne machen, aber erst einen trinken.
So. Mag sie jetzt schon.
Ja, und das fand ich auch sehr souverän. Und da war es vielleicht so 21:30 abends. Ja, da hatten wir einen Bombenabend. Wir haben Tränen gelacht und hatten Spaß ohne Ende. Und dann so um 3:30 habe ich gesagt, ich wusste nicht, dass 3:30 ist.
Das heißt, weil du keine Uhr trägst. Und
hast da genau, noch keine Blut. Genau. Einfach so aus dem Gefühl, ich wurde müde. Gesagt, du, wir hatten doch eigentlich noch was vor, ne? Wollten wir nicht miteinander schlafen? Und dann guckte sie auf die Uhr, so ein paar Sekunden, und sagte, ach, weißt du was, Atze, es ist zu spät. Lass uns das vertagen. Naja, und dann später haben wir uns nochmal in Berlin getroffen und da habe ich auch ihren Mann kennengelernt, den Christian, der ein super Typ ist, ein Wahnsinnstyp, ja. Ein Wahnsinnstyp. Also das, du kannst dir gar nicht vorstellen, was das für ein toller Kerl ist. Du stehst ja eh so auf Augen bei Männern.
Ja.
Der hat tolle Augen, der ist, sieht gut aus, der ist unfassbar charmant, der ist extrem gebildet, der ist ein höllisch guter Pianist, der spricht 5 Sprachen fließend. Er war zu der Zeit der Geschäftsführer des Schleswig-Holstein Musikfestivals da mit Justus Franz. Und ein Teufelskerl. Und dann naja, sind wir essen gegangen und es war im Sommer, wir saßen draußen beim Italiener und dann haben die beiden sich so eine Flasche Wein reingeschraubt und da hast du gesehen, dass die waren ja schon lange zu der Zeit verheiratet, bestimmt 20 Jahre, die haben auch 4 Söhne.
Und dann, das ist auch eine Quattromilch.
Ja, und dann haben die so unterm Tisch Händchen gehalten und dann hast du einfach nur ein gutes Gefühl gehabt und bis heute sind wir sehr, sehr gut befreundet, also sowohl mit Christian als auch mit Katja.
Ja, da steckt auch viel Vertrauen, glaube ich, hinter, wenn man dann, vielleicht hat, er wird ja wahrscheinlich deine Geschichte auch gehört
haben von euch. Ne? Sie hat ihn am nächsten Tag sofort angerufen, hat ihm das erzählt und er hat auch direkt, bei denen ist halt gar keine Frage.
Ja.
Also die können, deswegen können die auch ganz befreit aufspielen, weil das wäre nie eine Frage, glaube ich, bei denen mit jemand anderem was anzufangen.
Naja, also es ist, glaube ich, das, was ich mit Björn.
Du bist ja auch wahrscheinlich nicht verführbar zurzeit. Außer von mir natürlich.
Natürlich.
Ja.
Nee, eigentlich nicht. Nee. Also ich bin angekommen.
Ja.
Ne? Ja, also man merkt das auch. Ja. Es ist so das erste Mal in meinem Leben und das ist auch das.
Du strahlst auch eine Ruhe aus, wirklich.
Ja. Das vermutet man gar nicht.
Und wenn das
man
mich bei dir, so, ne?
Wenn man das so, wenn man so beobachtet oder meinen Auftritt im Internet oder was auch immer, man vermutet es gar nicht, dass ich so ruhig bin. Ne?
Nee, du haust ja schon mal gerne auf den Tisch, ne?
Ja.
Mit flacher Hand in den Scheißehaufen, der auf dem Schreibtisch liegt.
Ja, da habe ich schon Krawallnudel, aber daheim eigentlich gar nicht. Da ist der Björn schon eigentlich eher der Wildere von uns beiden.
Ja, okay.
Und das lasse ich ihm aber auch. Also ja, ich finde,
das ist, auch mal
das
was
ist halt was, wir können uns echt so sein lassen, wie wir sind. Und das ist auch zum ersten Mal ein Mensch, der mir gegenüber ist. Also ich habe die Erfahrung mit Ex-Partnern, dass sie es nicht immer ganz so gut weggesteckt haben. Meine, also dieses, was ich nach außen darstelle und was ich aber zu Hause in den eigenen 4 Wänden bin, das haben die, konnten die nicht gut trennen.
Ja, ich glaube schon, dass du einen Typen brauchst, der mit sich selbst im Reinen ist.
Ja.
Und das ist der Björn, ja.
Und jetzt noch mal mehr. Wir arbeiten uns echt aneinander ab.
Ja, ich finde es ja gut, wie du weißt, dass Herr Björn mit einer 4-fachen Mutter zusammen ist. Du weißt ja, was mein erster Spruch war, dann kannst du ja nächsten Vatertag mit auf die Tour fahren. Ne?
Und das war für ihn das schönste Geschenk. Ne? Das hat er so voller Stolz und voller Liebe erzählt. Weil, also ich hätte natürlich erwartet, dass alle die Hände über den Kopf zusammenschlagen und ihn warnen und sagen, bist du denn wahnsinnig?
Ja, bei Parship wärst du der Ladenhüter. Ne? 4 Kinder.
Gar nicht, das ist ja das Interessante.
Ja?
Gar nicht.
Warst du bei Parship?
Nee, brauchte ich nicht.
Ja.
Es war immer sehr offensiv mit den 4 Kindern.
Aber ich stelle mir gerade vor, also ich als Mann scroll jetzt durch Parship, 11 Minuten lang, also die volle Distanz sozusagen, und sehe dann hier die Supermilf Jasmina und dann steht da 4 Kinder.
Ui. Also ich hätte es nicht gemacht.
Dann steht da ja so und so wie Kinder, wie viel im eigenen Haushalt lebend.
Ja.
Da steht bei dir 4 Kinder, 3 im eigenen Haushalt leben. Ja. Da denkst du, naja, da wird es halt ein bisschen schwierig mit den Stunden zu zweit. Ne?
Und das habe ich halt auch gedacht. Ne? Das ist aber, das war gegenteilig. Ne? Also ich habe tatsächlich Affären forciert eher. Mhm. Und die Herren, mit denen ich vor Björn gebumst habe, waren all in. Alle. Also die wollten tatsächlich alle dieses Familienmodell. Und da habe ich dann schon gedacht, okay, ihr seid doch alle pervert. Also irgendwas stimmt doch da nicht. Irgendwas ist doch da total
Das ist gruselig. Auch gut, dass du dann denkst, mein Gott, mit dem stimmt doch was.
Und ich war dann immer so, ja, das habe ich zu Björn damals auch gesagt. Ich habe zu Björn ganz ehrlich gesagt, du hast eine geile Nummer hier vollbracht. lass uns einfach dabei bleiben. Das ist total okay. Ich habe da das größte Verständnis für und finde dich super. Aber es wäre ja totaler Quatsch. Du hast keine Kinder und lass es.
Ja,
und du kannst mich so haben. Und er war so, nein.
Der ist ja auch kinderlieb. Das ist halt, hilft der ganzen Sache natürlich.
Das bist du aber auch.
Hm? Ja.
Ja.
Ja, ja. Ja, ja, schon.
Schon.
Ja, schon ziemlich sehr, ja. Ich versuche gerade hier unter der Decke zu halten. Ich bin verrückt nach Kindern.
Ja, ne?
Ja.
Ja,
das, also ich hätte es auch gemacht. Also ich bin dein Plan B.
Got it.
Jetzt hast du ein Backup.
Nein, aber den habe ich ja schon immer, seit der ersten Sekunde.
Ja.
Und ich habe ja auch gesagt, dass ich es schamlos ausnutzen werde.
Ja, ja.
Dazu stehe ich auch.
Und so Frauen wie du brauchen auch so einen älteren Liebhaber, ne, wo man dann auch irgendwann trauern kann.
Ich pflege dich einfach. Also ich habe, meine Eltern haben Pflegedienst, ich habe das drauf. Ich habe das tatsächlich drauf.
Ich okay, da hätte ich nicht nur eine Affäre, sondern auch meinen eigenen Zivi.
Ja, also ich wäre quasi, ja, Zivi nicht, ich wäre schon Krankenschwester dann auch, oh, in dem Dress und so.
Ja, wie kurz?
Sehr, also, ja, da ist ja nichts drunter.
Lack?
Latex eher.
Okay, oh. Hat er besser?
Ja, entschuldige bitte, bei der Figur, das wäre eine Schande, wenn nicht. Ja,
absolut.
Das wäre einfach so.
Ich stelle mir jetzt gerade so dieses Blutdruckgerät vor, oder diesen Herz hier, einfach so, piep, 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 und dann kommst du rein, piep, 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 piep. So dreimal am Piephahn gezogen, dann geht es ihm wieder gut.
Ja. Katheter wechseln könnte ich auch, das kriege ich alles hin.
Oh mein Gott.
Ja.
Mir läuft hier gerade das Wasser im Munde zusammen.
So, und jetzt weißt du, warum der gedacht hat, okay, die alte nehme ich. Kann sein, dass ich früher ins Gras beiße, aber es wird schön.
Ja, ja, das Gras beißen wird schön. Ja,
ja, hoffe ich.
Ja, 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 ich bin schwer beeindruckt.
Du beeindruckst
mein
mich.
Mein Kopfkino ist schon wieder unterwegs.
Ja, das ist ja was uns wahrscheinlich auch wieder vereint. Wir beide sind, glaube ich, wir beobachten
Menschen. Aber da sind wir natürlich auch zu laut eigentlich. Ja, also bei dem, was wir jetzt gerade betrieben haben, solche Situationen beschreiben, wir haben wahrscheinlich auch schon fast wieder an den Hörer gedacht, wie wir den in so einen erotischen Film verstricken können. Ich glaube, unsere herzliche Verbindung ist doch mehr als die erotische.
Total.
Ja.
Aber ich meinte eigentlich eher dieses, das Beobachten von Menschen, von Situationen, das meine ich auch mit Kopfkino. Natürlich auch, wir sind Menschen, natürlich auch sexuell. Aber vor allem dieses sich auf Menschen einlassen, sie lesen, daraus Comedy zu machen.
Mir fällt gerade was ein, das muss ich dir unbedingt erzählen. Und zwar hat Gabi Köster mir selber erzählt. Gabi Köster kam damals als Urknudel, als Kölsche Praline in die Männerdomäne 7 Tage, 7 Köpfe.
Stimmt, ja.
Und das war ja, ich meine, das waren ja so richtige Knallköpfe da.
Das war herrlich, das habe ich auch gegangen.
Bernd Stelter und wie sie alle heißen. Und Macho-Sprüche ohne Ende. Rudi Carrell natürlich der Schlimmste von allen. Und Gabi Köster kommt rein, sagt guten Tag zu Rudi Carrell. Und er sagt, ja, mein Name ist Rudi Carrell, freue mich, dass du hier bist, Gabi. Der nächste Satz war schon, ich schleck dich in den 7. Himmel. So ist das sofort entstanden, dass sie, die war ja auch immer sehr selbstbewusst, und die hat dann sofort gesagt, hör mal, du Silberpüdelchen, was willst du denn? Ne? Du bist ja wohl einen Kopf zu klein.
Die ist so gut, ne?
Ja.
Unfassbar.
Hammer, ne?
Das wird Selbstbewusstsein auch, sich da so hinzustellen und sie so anzumachen, ne?
Ja.
Ist ja beide, für beide krass.
Da willst du heute schon fast für den Knast gehen.
Ja.
Ne? Aber, ja. Nee, das darf ich nie erzählen. Egal.
Nein.
Das muss nicht auch noch sein, aber fand ich dann bemerkenswerten Beginn einer Arbeitsbeziehung.
Ja.
Weil Rudi war ja quasi ihr Chef. Stell mal vor, du bewirbst dich irgendwo und der Chef sagt dir als erstes, ich schleck dich in den 7. Himmel.
So, solche Sachen sind mir natürlich auch passiert.
Oh Gott. Ja?
Ja. Und es kommt jetzt dazu, ich habe in einem Porno, also in einem Erotikfachgeschäft gearbeitet.
Ach so, im Porno und mitgespielt, so fing der Satz an. Ja.
Nein, ich kriege so schnell Blasenentzündung, das wäre nichts. Aber habe halt auch da, da waren Wichskabinen und so. Da habe ich auch mein Geld mit verdient und da kamen natürlich auch wahnsinnig interessante Sprüche.
Ja.
Und da musst du dann irgendwann, also Heute würde ich wahrscheinlich einem Chef einen auf die Fresse hauen. Also das wissen die aber auch und deshalb also passiert mir das Gott sei Dank nicht so häufig.
Ja, denke ich mal. Es passiert ja auch Gott sei Dank nicht mehr so häufig. Genau. Also diese öffentliche Diskussion hat ja dann auch wirklich was gebracht,
ja.
Was man ja auch tatsächlich begrüßen kann. Ging mir auch immer auf den Senkel, wenn Typen sich da so produziert haben.
Ich habe
immer gedacht, wie ungeschickt.
Ja, und ich fand es auch immer so, du merkst ja dann auch, wie klein die sind. Also die ganzen Leute drumherum sitzen da und fühlen sich beklemmt und denken, Alter, was bist du für ein Lutscher, Mann?
Ja, ich fand dich erst so nett, als du reinkamst und jetzt denke ich nur noch, du bist eine Pfeife, so halt.
Ja,
ne? Ja.
Ja.
Ja. Ja, genau so.
Das ist aber immer so, wenn Menschen, und da will ich kein Geschlecht ausnehmen, nichts ausnehmen, keine Hautfarbe, Menschen, die respektlos sind.
Ja, das ist wahrscheinlich genau der richtige Ansatz.
Da hört es bei mir einfach auf. Und dann kriegen die auch genau das gespiegelt. Also ich bin immer höflich, respektvoll, versuche immer die Grenzen zu wahren. Und selbst wenn ich drüber bin, dann kann man mir das auch immer bitte gerne sagen. Aber wenn mir jemand respektlos... es ist mir dann auch egal, ob das eine schwarze Frau ist, die mir gegenüber respektlos ist.
Ja, das hängt nicht davon ab.
Nein, null.
Du kannst da sicher noch anders mit umgehen. Mir tun die Leute dann immer sofort so leid. Da habe ich auch schon den größten Brummbär in den Arm genommen, der den Kopf größer war als ich und habe gesagt, komm runter, du musst dir nichts beweisen, alles ist gut. Ich habe dich auch so lieb.
Ja, das stimmt. Bei manchen ist es aber so, die sind so... resilient gegen diese und resistent gegen diese Kritik, die man eigentlich ja dann gut meint. Ne? Dass ich da echt das Gefühl habe, manchmal muss man echt richtig böse werden.
Ja, da gibt es ja diese zwei Stoßrichtungen wahrscheinlich. Ich versuche dann immer, dem so mit übertriebener Liebe beizukommen. Dass ich sage, komm doch mal her, was ist denn los mit dir? Mir kannst du es doch erzählen. Und das verunsichert die dann meistens auch schon so.
Ja.
Sie versuchen dann vielleicht noch ein, zwei Angriffe, aber wenn du dann sagst, jetzt komm mal runter, alles wird gut. Ne, ich hab dich lieb, setz dich mal hin. Ich gebe dir ein bisschen von meiner Energie ab.
Ja.
Irgendwas muss ja passiert sein, sonst wärst du ja nicht so. Kannst du es doch erzählen.
Ja, ich glaube, das funktioniert als Mann gut.
Ja.
Ich glaube, als Frau. Weil
man es vom Mann nicht erwartet.
Ja. Ja. Ich glaube, als Frau ist es dann schon. Hast du dich zu wenig abgegrenzt.
Stimmt,
ne?
Ja, dann wird schon fast wieder als Anmache verstanden.
Genau. Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber zumindest
oder
ist es
Zustimmung.
So als Schwäche.
Oder Schwäche
ausgelegt,
sogar. Ja,
ne?
Kann gut
oder
sein.
Dass man so ein Eingeständnis. Als Mann ist das eine sehr gute Herangehensweise, finde ich.
Ja. Gott sei Dank habe ich ja, Björn gehört dazu, einen Freundeskreis von Männern, die sowas können, die sich auch mal nachts Herzchen schicken.
Ja, das tut ihr tatsächlich. Ne?
Ja, und dass wir uns in den Arm nehmen und uns auch wirklich ins Gesicht sagen können, ich habe dich lieb.
Ja.
Und da bin ich auch stolz drauf, auf diesen Freundeskreis. Das macht Spaß.
Ja, du bist ich kenne ja ein paar der Menschen, die dich umgeben, sei es jetzt Till, sei es Micky, Björn und so weiter. Ne? Du bist offenkundig mit sehr guten Menschen umgeben. Entschuldigung.
Ja, ist mir halt wichtig. Ne?
Ja.
Und es stimmt ja tatsächlich. Sage mir, mit wem du umgehst, ich sage dir, wer du bist. Gleich und gleich gesellt sich gern, das passt schon alles.
Ja, ein bisschen schon. Und wenn die Seelen halt klicken, ne?
Das ist wahr. Ja, daran glaube ich auch, an Seelenverwandtschaft.
Ja.
Dass man sich eben erkennt.
Ja.
Also je nachdem, wie esoterisch jemand ist, und ich habe durchaus Tage, wo ich sehr esoterisch bin, glaubt man ja manchmal schon fast, man würde sich schon aus dem anderen Leben kennen. Und das sind tolle Gefühle.
Daran glaube ich uneingeschränkt. Und ich glaube auch, dass man immer so ein bisschen was mitnimmt. Also so ein paar neue Gefühle und auch aus jeder Begegnung Gefühle mitnimmt, die einen für das nächste Mal vorbereiten. Weißt du, wie ich das meine?
Du meinst für das nächste Leben vorbereiten?
Ja.
Ja,
ja
mag sein. Ich bin, wie gesagt, habe eine Bandbreite von fast gar nicht esoterisch. Also jeden Morgen steht da ein neuer auf.
Ja, facettenreich.
Im günstigsten Fall, man kann auch sagen, wankelmütig.
Ja. Ach, in unserer heutigen Zeit ist alles immer, man kann alles eigentlich irgendwie an Eigenschaften auch positiv auslegen.
Ja, du kannst es ja ein bisschen daran ablesen, wie lange du Freunde hast. Ich habe einen sehr alten Freundeskreis auch. Mhm. in jeder Beziehung alt. Aber ich bin eine treue Seele. Ich habe die Leute immer sehr, sehr lange. Also zweimal im Leben ist es bei mir vorgekommen, dass ich mit Freunden nichts mehr zu tun haben wollte. Und dann ist auch wirklich bei mir das Buch zu. Dann geht gar nichts mehr. Dann schaue ich auch durch den Menschen hindurch.
Same, same.
Wenn ich den treffe, ja. Aber wirklich nur zweimal passiert. Ansonsten bin ich da sehr, sehr treu. Und ich finde es auch einen absoluten Freundschaftsbeweis, wenn ich zum Beispiel hier in der Lanxess Arena spiele und mein bester Freund ist da und der in der Pause sagt, sprich mal ein bisschen schneller, ich will in die Stadt. Dann weiß ich, der ist jetzt nicht da, weil er sich da in meinem Glanz sonnen will an dem Abend, sondern weil er als Freund mit mir unterwegs sein will.
Ja, was ja auch nochmal gut ist, da auch wieder diese Trennung der öffentlichen und privaten Person. Das macht es wahrscheinlich auch ein bisschen leichter, das zu sortieren, oder?
Ja, unbedingt. Was ich jetzt, wo ich gerade Lanxess Arena gesagt habe, bei der letzten, ich glaube, es war die letzte 1 Live, wie heißt das denn, Comedy XXL?
Comedy XXL Nacht oder so.
Meine Garderobentür stand offen und durch irgendeinen Umstand saß dann Caroline, saß Konstanze, ihre Managerin, und noch irgendeine Frau und noch ein paar andere Typen so bei mir in der Garderobe, war so ein kleiner Treff. Das fand ich so super angenehm, dass trotz dieses ganzen Hypes drumherum und dann sind auch 12.000, 14.000 Leute in der Halle, man aber wie beim Kaffeekränzchen so in der Garderobe so sitzt gut, und sich schön einen erzählt.
Deswegen heißt das Ding hier auch Kunkes Kaffeeklatsch.
Ach, tatsächlich?
Weil ich wirklich Menschen einlade, die mir persönlich wichtig sind, die ich kennengelernt habe, wie du es gerade beschrieben hast, die umgeben sind von einem riesen Trubel und trotzdem sich die Zeit nehmen und diese Liebe nehmen, sich mit dir hinsetzen und unterhalten. Und zwar wirklich tiefgehende, schöne Gespräche.
Ja, wenn man sich selber mal erforscht, kann jetzt jeder Hörer und Hörerin auch mal bei sich machen, welche Podcasts interessieren dich? Ja, eben nicht die lauten, wo du einen Spruch nach dem anderen hörst, sondern eher die, wo du dich wohlfühlst. Eben deswegen ist Kaffeeklatsch wahrscheinlich ein ganz guter Titel, wo du denkst, du sitzt an so einem Tisch mit Freunden.
Genau, genau. Und so ist es halt auch. Und diese lauten Dinger, die haben wir ja zur Genüge im Radio, leider.
Ja, das ist mit Musikbett drunter
am besten noch. Ne? Genau, das ist ja das, was...
Und jetzt die Blitzer noch dazu. Furchtbar. Genau. Und Radio war früher...
Ich mag Radio so gerne, weil da habe ich das alles immer gehört.
Kopfkino
genau
eben,
diese Gespräche.
Ja.
Ich habe mich einfach immer weggeträumt und hatte halt auch die Möglichkeit, zu einer Person wie dir, die ja jetzt mir erstmal als normalen Bürger nicht im Alltag bewusst begegnet, so eine Verbindung aufzubauen und zu sagen, ach, guck mal, das ist mir auch schon mal passiert, mich wieder zu erkennen. Oder zu sagen, oh, das ist was ich gar nicht sehe.
Ja, und früher war Radio so.
Ja.
Du kennst ja sicher noch im WDR oder läuft ja immer noch den Montalk.
Ja, klar.
Und das habe ich immer so gerne gehört, weil es ist ja wie Podcast sozusagen.
Ja.
Außer, dass zwischendurch Nachrichten kommen und Musik. Aber ansonsten ist es wie Podcast. Ich war da immer sehr gerne, war, glaube ich, 2 oder 3 Mal da. Und sowas gibt es ja bei allen Sendern, es gibt es auch beim Hessischen Rundfunk, es gibt es beim SWR. Ja. Und ich habe das immer gerne wahrgenommen.
Ja, und es ist so schade, dass die Radiomacher das verkennen, dass das so.
Da habe ich eine schöne Anekdote, die mir gerade einfällt. Und zwar Bettina Tietjen vom NDR.
Ja.
Die hat eben auch beim NDR so eine 2-stündige Radiosendung, wo man wirklich ausführlich wie im Podcast im Interview, in einer Interviewsituation sprechen kann. Ich hatte damals diesen Kinofilm gemacht, U900, und hatte davon erzählt, wie ich in dem Film eine Bettszene habe mit der Frau vom General, gespielt von Doreen Jacobi. Die war so ein halbes Jahr vorher im Playboy gewesen, also schon ein ziemlich heißes Gerät. Und ich habe gedacht, boah, wenn wir diese Szene jetzt, also ich erzähle es jetzt mal so, wie es Bettina ist. Ich habe gedacht, boah, die Jacobi mit Jacobi im Bett in so einer Villa am Starnberger See, wo das Ganze gedreht. Aber die ziehe ich im ersten Gang bis 80, das wird super. Ja, wir ziehen dann um die Ohren. Natürlich alles augenzwinkernd, aber habe mich auch drauf gefreut. Naja, auf jeden Fall war dann der Tag da und kennst ja die Drehsituation, da stehen 40 Leute ums Bett herum.
Da war nichts mehr mit 80.
Nee, gar nichts. Da war nicht mal mehr 30 in der Fußgängerzone. Naja, und Doreen und ich mussten lange warten, bis alles eingerichtet war. Wir saßen im Bademantel. Sie hatte irgendwelche Strapse an und so. Sie spielte ja eben die Frau vom General in den 50er Jahren. Naja, auf jeden Fall, irgendwann war es dann soweit. Und dann sagte Sven Unterwald, der Regisseur, es wäre gut, wenn du es ganz nackt spielen würdest, dann, weil ich musste dann irgendwann fliehen, aus dem Fenster springen, ja. Dann müssen wir es nicht schneiden. Dann hat es mehr Spannung. Naja, okay. Auf jeden Fall war die ganze Situation so wahr, wie sie war. Es war ja fast eine Pornosituation, ja, nur dass noch viel mehr Beleuchter und viel mehr Kameraleute da waren. Naja, ich sag mal so 3 Zentimeter weniger und ich hätte auch die weibliche Hauptrolle spielen können. Da hat mir mein vegetatives Nervensystem doch wirklich ein Schnippchen geschlagen. Und Doreen musste auch immer, die machte so ihre Witze darüber. Und wir haben auch wirklich Tränen gelacht. Naja, auf jeden Fall, die Geschichte erzähle ich im Interview Bettina Tietjen. Und Bettina wollte überleiten zur nächsten Frage. Sie wollte wissen, ob ich jetzt öfter mal Filme mache. Ich erzähle also von dieser Bettsituation. Ja. Und sie will plötzlich wissen, ob ich weiterhin Filme machen möchte. Und sagt, und Atze, hast du Blut geleckt? Und im selben Moment, wie sie sagt, fällt mir auf, welche Frage sie da gerade gestellt hat. Und du hast zum Beispiel in der Regie gar keinen mehr gesehen, weil die Köpfe vor Lachen alle abgetaucht waren. Und das ist
und du musst ja dann auch echt irgendwie versuchen, ruhig zu bleiben. Ne?
Und das ist so ein Running Gag mittlerweile zwischen uns. Das ist ja schon über 10 Jahre her. Und jedes Mal, wenn wir uns sehen, sage ich schon vom Weiten, Bettina, ich habe Blut geleckt.
Ich hoffe, es ist alles so drin geblieben. Ich hoffe, es wurde nicht irgendwie...
Da bin ich überfragt. Sie hat auf jeden Fall dann...
Gott, Tietjen, bitte, das muss drin sein.
Ja, die Techniker haben es natürlich weitererzählt, auf jeden Fall. Und im NDR war sie so, sagen wir mal, ein paar Wochen lang so ein bisschen die Lachfigur auf dem Flur.
Oh Mann.
Ja, und die ist, ach, die ist so nett, wunderbar. Die ist, nein, die kann selber auch darüber lachen. Also sie hat, wir haben zusammen da während der Interviewsituation Tränen gelacht.
Es ist unfassbar. Sag,
wahrscheinlich Bettina, willst du das jetzt wirklich wissen, was nach dem Dreh noch los war?
Sie hätte die Frage einfach wahrscheinlich nie so gestellt, wenn nicht gerade die Mikros angewiesen wären. Und gerade dann das so rauszuhauen, das ist echt so.
Ah. Ja, naja, das... Gott, die Situation kommt mir dann immer wieder in den Sinn. Ich hatte vor allem, bei dem Dreh war es so, dass ich Doreen, weil wir uns so gut verstanden, wir hingen dann den ganzen Tag zusammen ab im Catering, immer im Bademantel, dann irgendwann wurde es so warm, dann lief ich da auch in Unterhose rum. Jürgen Schornagel, der damals den General spielte, der, glaube ich, schon die 20. Nazi-Rolle spielte in seinem Leben, der kriegte Besuch von, auch bekannter Schauspieler, scheiße, ich komme jetzt nicht drauf, der deutsche Bruce Willis, vielleicht komme ich gleich, ist ja egal. Auf jeden Fall, er kriegte so hochseriösen Besuch und ich lief da den ganzen Tag in Unterhose rum. Und
Unterblind,
ey. Oh Gott, ey, der Schröder. Ja, ich hatte aber Spaß. Und da hatte ich Doreen gesagt, pass auf, wenn wir nachher die Bettszene machen, nimm keine Rücksicht auf mich. Ne? Sie sollte halt auf mir sitzen, ich lag da drunter nackt und dann nimm keine Rücksicht auf mich. Ne? Lass dich gehen, schlag mich, kneif mich. Und das hat die absolut wörtliche genommen. Das hat, glaube ich, 2 Wochen gedauert, bis die ganzen Blessuren wieder verschwunden waren.
Oh mein Gott.
Ja.
Oh mein Gott.
Lange ist her. Man sieht so langsam nichts mehr.
Ja. Aber wenigstens hast du kein Stunt-Double genommen. Du bist da ganz ehrenhaft einfach. Verstehst du?
Also ich musste ja aus dem zweiten Stock springen. Also man aber sieht noch, wie ich springe.
Okay.
Man sieht noch, wie ich springe. Und dann ist Umschnitt auf Stunt-Double.
Aber den gefährlichen Akt. Den hast du
alleine. Ja, also ich wirklich. Also die Blessuren habe ich davon getragen. Ja,
das ist noch ein
Frau
Satz.
Jacobi.
Das ist noch ein Satz.
Ja. Alles ist gegeben. Ja, ich hatte Existenzängste einfach.
Hast du die heute noch?
Nee.
Wie auch. Also ich... Entschuldige.
Ich bin ja eigentlich Kaufmann. Ne? Ich bin ja mehr Kaufmann als Künstler.
Ich habe Industriekauffrau gelernt, also eine der angefangen.
Ja. Ja, ist ja so. Ich bin schon lange dabei und dann geht es halt manchmal auch nicht mehr um den besten Gag, sondern ums beste Grundstück in Düsseldorf.
Das sagst du, weil ich gesagt habe, dass wir das Treffen mit dem Immobilienmakler um 16 Uhr haben, ne?
Ach so, jetzt fällt es mir, nee, habe ich deshalb nicht gesagt, aber jetzt, wo du sagst, fällt es mir wieder ein. Ja. Wie bei einer Schwangerschaft, Lage, ne?
Ja, ich meine, es ist hier wirklich, das ist im Kommen, im Kommen.
Bleibt ihr denn im Stadtteil? Oder
das ist direkt gegenüber.
Ach so, wie stehen eure Chancen?
Ja, das ist so unfassbar teuer, dass unsere Chancen null stehen. Aber ich habe gedacht, ich habe mich sehr gut angezogen und geschminkt und so, vielleicht.
Ja, siehst gut aus, ne? Also wenn ich der Makler wäre.
Ja.
Da gibt's, es gibt eine Spezialgattung bei YouPorn, so Makler, Gespräche.
Ernsthaft?
Ja, entweder ist sie die Maklerin oder er. Auf jeden Fall zum Schluss wird gevögelt, um die Wohnung zu kriegen.
Das ist mir passiert. Also nicht, ich habe nicht.
Ich hoffe, das kannst du heute Abend auch sagen.
Ich habe nicht, nein, ich habe nicht gevögelt, aber ich, du weißt, dass ich in einer Trennung war und mit den vier Kindern aus diesem gerade neu sanierten, gebauten Haus ausgezogen bin.
Ach, da musstest du dann raus.
Ja, ja, es musste ja Platz da sein für die Affäre. Also die ist ja da eingezogen, oh Gott, und wir sind ausgezogen.
Der absolute Albtraum.
Ja, es war sehr schön. Vor allem kernsaniert, also ersten Tag nach der Entbindung mit. Ja, weil
die,
weil
die ich Situation von der Affäre, nicht mehr ertragen.
Ja, also, du weißt ja, es ist ein bisschen komplizierter bei uns gewesen und stand dann da mit einem Welpen und vier Kindern. Und musste dringend eine Wohnung finden und bin da mit Maxi Cosi, also wirklich einem kleinen Säugling noch, und diesen vier Kindern. Ich bin wirklich im hinterletzten Stadtteil von Wuppertal, eine ganz furchtbar schlimme Wohnung angeguckt. Zwei Zimmer irgendwie, 50 Quadratmeter. Aber es war so das Einzige, wo ich gedacht habe, okay, das kannst du vielleicht mit dem Kindergeld noch finanzieren. Weil ich habe damals kein weiteres Geld bezogen. Und dann stand ich da mit den Kindern an meiner Hand und dann sagte er, ja, also eigentlich kannst du dir die Wohnung ja nicht leisten, aber ich könnte da was machen, wenn du mir jetzt einen bläst.
Wörtlich so gesagt?
Wörtlich. Und die Kinder an meiner Hand und ich so, ja, also für die Lage, die Quadratmeter, sag ich mal, nein.
Gott.
Da musst du mir schon echt was in Brillaviertel, vielleicht das Haus von Johannes Rau oder so anbieten. Stimmt, weil ich kann was am Gerät, mein Freund. Ich weiß, was ich wert
oh
bin.
Oh mein Gott.
So nicht.
Ah. Oh Gott. Das käme mir nicht mal über die Lippen, wenn ich im sinkenden Schiff irgendwo eingeschlossen wäre.
Nee.
Ich verstehe manchmal.
So ein grob schlechter, ekelhafter Typ war das.
Wie kann man sowas... Also wirklich, das käme mir nicht mal auf der Bühne über die Lippen.
Nee, aber das sind Momente, die, ja, also ich kann halt darüber lachen, ne? Gott sei Dank.
Ja.
Das ist halt, das hält mich halt am Leben. Ne, dieses, also das ist, macht mich wesentlich resilienter gegen sowas oder viel entspannter.
Ja. Ja, klar, natürlich, Gegenwind ist immer gut. Für den Charakter. Man sagt, Rückenwind ist gut fürs Talent, Gegenwind für den Charakter. Du hast viel Gegenwind in deinem Leben gehabt,
ja.
Konntest deinen Charakter gut ausbilden.
Ja, du ja auch.
Mein Manager Töne, der ist auch so einer, den schmeißt auch nichts um. Der war der kleine Rothaarige in der Schule. Und wenn dem einer droht, dann wird er erst richtig warm.
Ich glaube,
da kannst du aus Deutschland wegziehen. Wenn du Töne drohst, kannst du aus Deutschland, da hast du keine Chance mehr hier.
Lustigerweise schon viel von ihm gehört.
Ja.
Und er ist, glaube ich, auch, ja, ich glaube schon. Ne? Also ich habe ihn noch nicht kennengelernt.
Du kriegst jeden Gefallen. Also wenn du damals mit den Kindern an der Hand deiner Nachbarschaft gewohnt hättest, wäre er aus seiner Wohnung ausgezogen, damit du da wohnen kannst. Aber wenn dem einer droht, dann geht's ab.
Ja, da sind wir, glaube ich, sehr ähnlich. Und lustigerweise mögen wir dieselben Menschen nicht. Wir mögen dieselben Menschen und wir mögen dieselben Menschen nicht. Das macht ihn mir schon sehr sympathisch. Scheint auch jemand mit sehr viel Menschenkenntnis zu sein.
Ja. Das war so ein Beispiel eben für Gegenwind. Und da gibt es einige im Bekanntenkreis. Und klar, wenn man in der Situation drinsteckt, dann könnte man gerne darauf verzichten.
Ja.
Aber wie heißt es so? Du weißt, ich bin Seemann. Eine ruhige See macht keinen guten Seemann.
Ja, stimmt.
Ja, aber wenn du in so einem Sturm drinsteckst, ich bin mal mit so einem ganz kleinen Bötchen von noch nicht langer Zeit von Barcelona nach Mallorca rüber gedüst, bei bestem Wetter und null Wind. Und genau auf der Hälfte, es sind so ungefähr 100 Seemeilen, so nach 50 Seemeilen kam der Sturm. Und es war wirklich unfassbar. Man hat teilweise nur noch, man war in so einem Wellental und da hast du nur noch so 2 Meter Himmel gesehen.
Oh Jesus, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Aber wenn du abends dann irgendwo deinem Hafen überlebend ankommst, dann bist du natürlich der König.
Ja klar,
ne?
Ja, dann war geil. Ja, locker, klar.
Ich lasse mich davon keinem mehr was über Sturm erzählen. Ne? Und im nächsten Sturm scheißt du dir wirklich wieder in die Hose.
Jedes Mal,
ist ja klar.
Jedes Mal.
Ja.
Jedes Mal. Also,
ja, so ab und zu mal ein bisschen Gegenwind tut ganz gut.
Ja.
Du hast schon alle Winde dieser Welt gegen dich gehabt und hast jetzt mal ein bisschen Rückenwind, das ist auch gut.
Das ist total schön und das nehme ich auch so mit und ich spüre ganz viel Rückenwind von den Menschen, die mich umgeben. Einer dieser Menschen bist du. Danke dir. Bitte.
Ich hoffe, ich enttäusche dich nicht irgendwann groß.
Nein.
Ist ja auch dann immer eine Verantwortung.
Um Gottes Willen, nein.
Du sagst, von dem hätte ich doch nie gedacht. Nein. So ein Fix.
Nein. Es reicht einfach, wenn du der bist, der du bist, ehrlich und jemand.
Aber das ist das Schlimmste, der zu sein, der man ist. Das ist am schwierigsten.
Ja, ich weiß. Aber von mir darfst du das sein. Ja. Ich bin auch ich vor dir. Versprochen.
Das ist gut. Das ist eigentlich auch ein schönes Schlusswort.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Wir versprechen uns gegenseitig, keine Arschlöcher zu werden.
Genau. Ja, und dann haben die schwarze, fast junge Frau und
der alte, fast tote Mann
sich wiedergefunden.
Ja.
Du hast ja nie verloren.
Aber es muss bald mal wieder begossen werden.
Ja, sehr gerne. So, das war's.
Danke für die Einladung.
Wir haben noch eine Sache, die du machen musst.
Ja.
Also, wenn du möchtest.
Sehr gerne.
Ich würde mich freuen, wenn du meinem nächsten Gast eine Frage stellst. Der nächste Gast wird sein Caro Kebekus, unsere Freundin.
Eine Frage. Oh Gott, ja. Ich bin so ein Fanboy von Caro.
Zu Recht.
Ja.
Unglaubliche Frau. Was soll ich denn da fragen?
Meine liebe Caro, ich verehre dich. Ich finde dich rundherum gelungen. Du bist so witzig. Du bist so eine tolle Frau, ein toller Mensch. Wo kommt denn deine Assi-Begeisterung für den Karneval her? Wie kann das passieren? Was ist schiefgelaufen in deinem Leben? Wo bist du von der Wickelkommode gefallen? Sag es mir, sag es uns allen jetzt.
Dankeschön, danke.
Sehr gerne, Jasmin, hat Spaß gemacht.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.